Guten Morgen. Heute darf ich zum dritten Mal predigen. Und zum Einstieg davon werden wir einen kleinen Videoclip gucken. Also könnt ihr gerade Licht ausmachen. Ja, und genau das sollte so ein kleiner, so ein bisschen neugierig machen, sage ich mal. Und genau darum geht's heute. Revolution with God. Für die, die kein Englisch können, das heißt Revolution mit Gott. Also so anders ist es jetzt nicht. Genau. Aber warum dieses Thema? Beziehungsweise das erste ist ja ein Klammern, darauf kommen wir aber noch. Und zwar habe ich mich in den letzten paar Monaten intensiv mit diesem Thema beschäftigt, durch einen Kommentar, den ich auf meine Predigt bekam auf YouTube und wo ich dann viel diskutiert habe. Und dann dachte ich, will da genug wissen, um damit wirklich mithalten zu können. Und ich habe Bücher ein bisschen angefangen, gelesen, durchgeblättert, im Internet gesucht, Videos geguckt. Und ich wollte wissen, ob die Schöpfung, die ich schon von klein an glaube, wirklich wahr ist. Innen drin wusste ich es, aber ich wollte es einfach auch wirklich anderen Leuten zeigen können. Und ich wollte die Wahrheit herausfinden. Doch jetzt ist meine Frage, was ist Wahrheit? Viele kennen dieses Bild vielleicht. Meine Frage ist, welche Farbe hat es? Einer irgendwie reinrufen. Na, einfach. Licht ausmachen. Vielleicht ist Licht ein bisschen dunkler, ja.
Weiß, Gold.
Werdet es blau-schwarz? Ich auch. Blau-schwarz. Und wer sieht Weiß-Gold? Okay, manche sehen gar nichts. Okay. Ja genau, das Rechte ist am besten. Wer sieht hier Weiß-Gold an dem ganz rechten Bild? Okay, also die Meinung ist sehr geteilt. Und da ist meine Frage, ja, wenn Wahrheit, wie kann man Wahrheit herausfinden? Woher weiß man, was die Wahrheit ist? Weil jeder manche Dinge anders einfach wahrnimmt. Wenn ich einen Mensch sehe, denke ich, oh Gott hat den mal wunderschön gemacht. Wie schlau der war, den so toll zu erschaffen. Und ein Evolutionist würde sagen, oh, da hat die Natur aber was Gutes angerichtet. Was für ein Zufall. So. Also wir sehen Dinge und denken aber anders darüber oder haben andere Schlussfolgerungen, die wir ziehen. Ja, und am Anfang, als ich angefangen habe, da nachzusuchen nach Dingen für Evolution, gegen Evolution, habe ich gedacht, also ich war felsenfest davon überzeugt, es gibt Gott und die Welt hat er erschaffen. So, dann mittendrin habe ich angefangen und gedacht, Mist, vielleicht haben die ja doch recht. Also wirklich nur ganz bisschen gedacht. Ich weiß nicht, ich war davon nicht überzeugt, aber ich habe mir ein bisschen so mich selbst gefragt. Habe gedacht, hast du die ganze Zeit das Falsche geglaubt, vielleicht. Und am Ende habe ich dann gemerkt, je weiter ich gesucht habe, desto sicherer war ich mir wieder, wie absurd das ist. Und wie sicher es ist, dass Gott die Welt erschaffen hat und dass es ihn gibt. Ja. Aber wovon hängt jedoch diese Sicherheit ab, beziehungsweise dieser Glaube an so etwas, von den grundlegendsten Dingen unserer Welt? Ich bin mir sicher, dass es erstmal davon abhängt, wie du aufgewachsen bist. Was haben deine Eltern geglaubt? Was haben Menschen geglaubt, die für dich ein Vorbild waren oder mit denen du sehr viel zu tun hattest? Für mich war immer klar, Gott gibt es. Wo bin ich aufgewachsen? In einer Pastorenfamilie. So. Also das ist erstmal der erste Einfluss, den wir als Kinder bekommen. Und glaub mir, ich hätte mich damit nicht beschäftigt, wenn es nicht nötig gewesen wäre. Ich hätte auch gut weiter so machen können und an Gott glauben können. Ich hätte das nicht hinterfragen müssen. Deshalb bin ich mir sicher, dass ebenso Kinder von Atheisten es oft nicht für nötig halten, das zu hinterfragen und sich mal die andere Seite anzuschauen. Und damit komme ich auch zu meinem ersten Punkt, die Evolution. Was wichtig zu wissen ist, es gibt verschiedene Arten von Evolution. Also es gibt nicht nur aus dem Affen wird ein Mensch, es gibt ganz viele verschiedene Arten. Einmal gibt es die kosmische Evolution, der Ursprung von Raum und Zeit und Materie, zum Beispiel der Urknall. Dann gibt es die chemische Evolution, also müsst ihr jetzt nicht alles verstehen, weil ich nur auf ganz wenig davon eingehen werde. Der Ursprung von höheren Elementen aus Wasserstoff. Dann die stellare und planetare Evolution, der Ursprung von Sternen und Planeten. Wobei niemand jemals einen Stern gesehen hat, der entstanden ist. Und mein vierter Punkt ist die organische Evolution, also der Ursprung allen Lebens, das aus Nichts oder aus toter Materie plötzlich lebendige Materie wurde. Und die Makroevolution ist die Veränderung von einer Art in eine andere, also ein Affe wird zum Mensch. Und die Mikroevolution ist die Variation innerhalb einer Grundart. Zum Beispiel wird aus einem Hund, also gibt es ja verschiedene Hunderassen, die alle trotzdem denselben Grundbau haben, aber einfach nur anders aussehen außen. Also es ist trotzdem dieselbe Art. Nur verschiedene Rassen. So, genauso wie bei Menschen. Okay. Was denkt ihr? Hier seht ihr zum Beispiel nochmal den Unterschied. Makroevolution aus irgendeinem Einzeller oder mit wenigen Zellen wird irgendwann ein Affe und dann wir. Oder halt hier, es entwickeln sich verschiedene Hunderassen, die, wichtig gesagt, wirklich nur durch gezieltes Züchten entstanden sind. So, welche dieser Arten ist wirklich wissenschaftlich? Und da ist meine Frage, was bedeutet wissenschaftlich überhaupt? Wissenschaft ist alles, wo die Ergebnisse überall und jederzeit nachvollzogen werden können. Demnach ist eigentlich nur eine von den 6 Arten wirklich wissenschaftlich. Und das ist die 6. Mikroevolution. Das sieht man, das kann man beobachten. Oder auch verschiedene Arten von Finken, von Vögeln. Das sind alles Dinge, die man leicht nachvollziehen kann. Aber noch nie habe ich gesehen, dass sich ein Affe gepaart hat und plötzlich war ein Mensch da. Oder so ein Zwischentier. Habe ich auch noch nie gesehen. So. Was denkt ihr nun? Jetzt ist meine Frage, wie entstand diese Theorie? Dafür hat 1859 Darwin erstmals seine Theorie veröffentlicht. Und wie kam er auf das, was er ja hier heute als gemein als Evolution bezeichnet wird? Und dazu werden wir uns wieder ein kurzes Video anschauen. Viel Spaß. Ja. Also das war eine der ausschlaggebenden Beobachtungen für Darwin, um diese Theorie zu verfassen. Es gab aber auch schon vorher einige, die solche Ideen hatten von einer Evolution. Aber aus irgendeinem Grund war Darwin halt der Erste, der damit Bekanntheit erlangte und dessen Theorie ernsthaft in Erwägung gezogen wurde. Die erste anerkannte Theorie der Entstehung der Arten ohne Gott. Das heißt, für jeden, der damals irgendwie nicht glauben wollte, dass es einen Gott gibt, der über einem steht, war es natürlich ein willkommenes Angebot. Oh, es gibt doch eine andere Möglichkeit, dann nehme ich lieber die. Genau. Und dann komme ich auch schon zu meinem dritten Punkt von der Evolution. Was besagt diese Theorie? Und hierzu kommt nochmal ein wirklich ganz kurzes Einstiegsvideo. Aber ich wollte einfach, es hat es relativ gut erklärt und ihr müsst darauf achten, womit ja die Evolution erklärt wird. Nicht mit einem Affen und einem Menschen, sondern mit Hunden. Kann man verschiedene Rassen von Hunden paaren? Ja, deswegen gibt es dann wieder Mischlinge. Also das ist eine Art und es hat sich nichts verändert. Und dann erklären sie hier mit Hunden, dass sich eine Art eine andere entwickelt hat. Das fand ich einfach total widersprüchlich. Ja, aber diese Entwicklung von einer Art in eine andere soll dann durch Selektion natürliche Auslese geschehen, dass also die stärkeren Tiere überleben und die anderen halt dann sterben und sich die gesunden Tiere oder die besser ausgestatteten Tiere weiterentwickeln und das vererben. Genauso wie bei den Finken zum Beispiel, was ebenso weniger ein Grund ist, von der Makroevolution auszugehen. Ja, und das bedeutet, dass die Schwächeren eben sterben und die Starken überleben. Die Vögel mit den besseren Schnäbeln können leichter an Futter gelangen und anschließend vererben sie diese dann an ihre folgenden Generationen. Die andere Möglichkeit ist, dass durch Mutation, also veränderte Gene, sie sich nach und nach in Millionen von Jahren, wir zum Beispiel, entwickelt haben. Jetzt komme ich zum zweiten Punkt, und zwar, was spricht denn für bzw. gegen die Evolution? Weil es da viele Punkte gibt, die die Evolution als Beweis nimmt, aber gleichzeitig sich, also das eigentlich ein Gegenbeweis dafür ist. Das werdet ihr aber gleich noch sehen. Und ich habe mal Urknall gegoogelt und habe dann eine Seite gefunden, wo Folgendes stand. Mit der Urknalltheorie wurde die Altersbestimmung des Universums dann im Prinzip einfach. Alter konnte man nicht ohne biblische Texte bestimmen, also entwickelte man die Urknalltheorie. Vorausgesetzt, man kannte die Positionen der Sterne und ihre Ausbreitungsgeschwindigkeit. Hier stützen sich Hypothesen auf weitere Hypothesen, also Unterstellungen. Um die Urknalltheorie bestätigen zu können, rechnet man also aus, wie schnell sich die Sterne laut der Urknalltheorie ausgebreitet haben. Um diese zu erklären, nutzt man viele Mittel. Man sagt auch, am Anfang waren weder Raum noch Zeit da, doch auf einmal waren sie da. Mehr können wir über den Urknall nicht sagen. Dann wurden viele Theorien entworfen, wie das dazu kam, bla bla, aber bewiesen ist davon nichts. Zum Beispiel, dass es damals unendlich heiß war und man das deshalb nicht mit physikalischen Theorien beschreiben kann. Man kann den Urknall nicht belegen und so viele glauben dennoch, dass es ihn gegeben hat. Warum kann man dann nicht an einen Gott glauben, den man ebenso wenig beweisen kann? Dazu komme ich zu einem interessanten Beispiel, was ich auch in einem Video gefunden habe. Und zwar nehmen wir mal die Sahara. Die Sahara ist die älteste Wüste die älteste Wüste der Welt. Und man hat geschätzt, dass sie ungefähr 4.000 bis 6.000 Jahre alt ist, weil sie sich immer weiterentwickelt. Hier steht 4.000 Jahre, aber in anderen Quellen habe ich auch gefunden, die dann 6.000 Jahre gesagt haben, also in etwa von dem Alter. Und sie breitet sich immer weiter aus, weil die heiße Luft dann die Bäume außenrum zerstört und es halt immer die Wüste immer größer wird. Rechnet man aber aus, wann ungefähr die Sintflut stattgefunden hat, wenn es sie gegeben hat, dann war das vor ca. 4.500 bis 5.000 Jahren. Was ein Zufall. Weil es kann sich ja schlecht eine Wüste bilden, wenn eine Flut da ist. Also es würde voll Sinn machen, wenn danach, nach der Sintflut, die Wüste entstanden ist. Ja. Und eine andere Sache, die ich auch im selben Video gefunden habe, war die Erdrotation. Die Erde dreht sich um sich selbst und um den Äquator mit ca. 1.600 Kilometer pro Stunde. Und sie wird dabei aber immer langsamer. Zum Beispiel hat man, ich glaube, 1972 zum ersten Mal die Schaltsekunde eingeführt und alle 1,5 Jahre muss wieder eine hinzugefügt werden, weil die Tage eben langsamer werden. Ich glaube, jeder Tag ist eine 1.000stel Sekunde länger. Immer mehr. Ja. Und wenn die Erde 6.000 bis 8.000 Jahre alt ist, wäre das ja kein Problem, weil die Erde hat sich ja logischerweise, wenn sie mal langsamer wird, früher mal schneller gedreht. Und dann sind halt ein bisschen mehr Winde als heute, aber es wäre möglich. Gehen wir aber mal davon aus, dass Dinosaurier vor 200 Millionen Jahren gelebt haben, hätten die ganz schön große Probleme gehabt. Weil dann wären da ungefähr Winde von bis zu 2.000 km/h auf der Erde umhergeweht. Also da wundert man sich nicht, dass sie ausgestorben sind. Ja, also, und dann komme ich zum nächsten Punkt, den Fossilien. Dinosaurier starben vor ca. 65 Millionen Jahren aus. Also haben logischerweise Menschen und Dinosaurier nie zusammen gelebt, weil die Menschen vor ca. 4 Millionen Jahren, glaube ich, gibt es die ungefähr. Aber woher weiß man das? Man weiß es eigentlich gar nicht. Man hat nur nie Menschen und Dinosaurier in einer Gesteinsschicht gefunden, wird behauptet. Allerdings kommen immer mehr Leute jetzt, immer mehr Wissenschaftler, die genau das Gegenteil behaupten, nämlich, dass sie Dinge gefunden haben, die in den Gesteinsschichten sind, wo Dinosaurier gefunden wurden. Zum Beispiel hier. Ob das jetzt alles belegt ist, ist die andere Sache. Aber man merkt einfach, wenn sowas kommt, bekommen die Evolutionisten gerade Angst. Und oft habe ich gelesen in einem Buch, fangen sie an, dann die Leute zu beleidigen, die so etwas sagen und gar nicht wirklich zu diskutieren. Da fragt man es dann auch, wie glaubwürdig das ist. Ja. Und es ist möglich, dass sie gleichzeitig gelebt haben. Und man hat ja zum Beispiel auch dieses Alter der Fossilien mit einer C14-Methode bestimmt. Das erkläre ich euch gleich noch. Und laut neuester C14-Methode ist diese Schicht eben nur 6.000 Jahre alt, wo ein Mensch einen Fußabdruck gefunden haben. Ein Dinosaurierfußabdruck und ein menschlicher Fußabdruck. Und in den Kalksteinschichten wurden versteinerte Abdrücke von Menschen und Dinosauriern gefunden, ebenso wie ein alter Becher zum Beispiel oder auch Nägel schon mal. Es gibt sogar Berichte über menschliche Überreste und versteinerte menschliche Knochen in Schichten, die älter sind als das Tertiär, also vor mindestens 5 Millionen Jahren, wo es eigentlich noch keine Menschen gab. Und diese Fälle können im Evolutionsmodell nicht erklärt werden. Deshalb werden sie eben oft einfach wegdiskutiert oder ignoriert, was ihre Glaubwürdigkeit nicht wirklich erhöht. Und dann kommen wir zur geologischen Zeitsäule oder Zeittafel, wie sie auch genannt wird, wo man halt dann aufgestellt hat, man hat dann in den untersten Schichten kleinere Tiere gefunden, beziehungsweise die Vorarten, woraus wir uns entwickelt haben, und hat dann geschätzt, dass es halt dann so gewesen sein muss, dass die verschiedene Alter haben, die Zeitschichten, Erdschichten. Und hat es halt auf Milliarden und Millionen Jahre geschätzt. Und dazu wurde halt passend das Evolutionsmodell auch entworfen. Was besagt, dass man nachweisen kann, in welchen Zeiten welche Tiere gefunden werden und sich demnach so entwickelt haben. Das Alter der Fossilien kann man dann mit C14-Methode bestimmen und kann halt durch die Reihenfolge dann nachvollzogen werden, in der Reihenfolge, wie sie gefunden werden. Und man sagt halt, dass es Millionen von Jahren gedauert hat, bis die nächste Schicht dann wieder war und bla 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 bla. Und dann, was aber überraschend ist, oft werden zum Beispiel versteinerte Bäume senkrecht in den Gesteinsschichten entdeckt, die mehrere Erdschichten durchstehen. Warum? Wenn die Erde Millionen Jahre alt ist, dann müssten diese Bäume normalerweise schon längst verwest sein, bis die wirklich ganz bedeckt sind. Weil wenn ein Fossil entsteht, muss dafür es luftdicht sein, also es darf kein Sauerstoff dazukommen. Da die neuen Schichten ja angeblich Millionen von Jahren gebraucht haben, müssten die Bäume längst verwest sein. Um den Baum zu bedecken, hätte es ja viel zu lange gedauert. Und von diesen Bäumen werden überall auf der Welt welche gefunden, in den Erdschichten versteinerte Bäume. Warum? Vielleicht gab es mal eine große Flut und die hat dann wirklich Millionen von Tonnen, keine Ahnung was, an Erde hochgewirbelt und die hat sich überall wieder abgesetzt und hat eben vieles unter sich begraben. Zum Beispiel große Bäume, zum Beispiel Dinosaurier. Ja. Und was auch interessant ist, es wurde herausgefunden in Kalifornien, glaube ich, eine Methode, wie man aus Innereien eines Truthahns innerhalb von 30 Minuten Öl herstellen kann. Und daraus könnte man ja auch folgern, wo kommt das ganze Erdöl aus der Erde her? Vielleicht ist vor 4.000, 5.000 Jahren, dass es eine Flut gegeben hat und dann zum Beispiel Dinosaurier und Menschen und Bäume und blablabla, alles an organischem Material, da unten zusammengepresst wurde und viel Hitze war. Das ist auch bewiesen, dass da unten halt viel Hitze ist. Und das braucht man dafür. Vielleicht haben wir heute Erdöl durch Dinosaurier. Ja, und dann ist mein nächster Punkt, was ist diese C14-Methode? Lebende Organismen und auch an unserer Atmosphäre hat C14, also radioaktiven Kohlenstoff in ihren Körpern. Die Bäume nehmen sie halt auf oder die Pflanzen durch die Photosynthese und wenn Tiere davon essen oder wir Menschen früher, dann haben wir das auch in uns drin. Und bei toten Organismen nimmt dann dieser Stoff allmählich ab, sodass aus C14 dann C12 wird, also der normale Kohlenstoff. Und C14 hat eine Halbwertszeit von 5730 Jahren. Also kann man aus dem Verhältnis, müsst ihr jetzt auch nicht unbedingt verstehen, von C14 zu C12 das Alter des Fossils rechnen, falls ein Gleichgewicht zwischen dem Bilden und dem Zerfall besteht. Also wenn es C14 sich genauso schnell bildet, wie es auch wieder zerfällt, dann wäre das so ausrechenbar. Aber man hat herausgefunden, dass solch ein Gleichgewicht erst nach 30.000 Jahren erreicht ist. Das heißt, mit dieser Rechenmethode hat man auch berechnet, dass unsere Atmosphäre nicht älter ist als 10.000 Jahre, vielleicht sogar 5.000 Jahre. Nach der Schöpfung muss die Atmosphäre nicht notwendigerweise so alt sein wie die Erde, weil sie müsste nach der Sintflut dann datiert werden, weil die schon viel verändert hat. Ja, und viele organische Reste sind mit dieser Methode nicht älter als 7.000 bis 10.000 Jahre. Zum Beispiel wurde auch ein Vulkan, der ausgebrochen ist. Das Gestein, was wieder erhärtet wurde, war ungefähr 200 Jahre alt. Wusste man, wurde auch, das kann man ja nachgucken, 200 Jahre ist nicht viel. Und dann hat man das ausgerechnet mit der alten C14-Methode und das waren über 22 Millionen Jahre. Ja. Und dann kommen wir auch zu Dr. Libby, der die C14-Methode entwickelt hat. Und er hat selbst gesagt, dass die Methode nicht brauchbar ist, um Alter von über 50.000 Jahren zu messen, weil die Genauigkeit schon nach über 8.000 Jahren extrem abnimmt. Was dann auch wieder für sich spricht, weil mit dieser C14-Methode wurden viele Sachen auf Millionen von Jahren datiert und wenige Sachen auf ein paar tausend Jahre. Und bei so einer Ungenauigkeit ist das logisch. So. Dann komme ich zur Entwicklung. Das ist halt, wir irgendwann mal Affen waren, unsere Vorfahren. Zum Beispiel. Aber es gibt den Begriff nicht reduzierbare Komplexität. Das heißt, wenn etwas komplex ist, zum Beispiel eine Mausefalle, und du eine Sache wegnimmst, funktioniert sie nicht mehr. Das heißt, es arbeitet alles zusammen und baut aufeinander auf. Das heißt, da darf nichts fehlen von. Genauso gibt es mehrere Dinge in unserem Körper, die sich nie entwickelt haben können, weil wir einfach Herz, Gehirn und Lunge zum Beispiel brauchen. Fehlt eins davon, sind wir nicht lebensfähig und können uns nicht weiterentwickeln. Das ist mehr als unwahrscheinlich. Und Darwin hat einmal gesagt, Natura non facit saltum. Das heißt auf Deutsch ungefähr, die Natur macht keinen Sprung. Aber das ist leicht widerlegbar. Schauen wir uns zum Beispiel mal den Magenbrüterfrosch an. Der ist halt 2002 ausgestorben, aber er hat ein sehr merkwürdiges Brutverhalten. Die befruchteten Eier schluckt das Weibchen und brütet sie dann im Magen aus. Nach circa 6 Wochen schlüpfen dann vollentwickelte Babyfrösche aus dem Maul ihrer Mutter. Die Froschmutter isst in der Zeit nichts, damit sie nicht den Nachwuchs verdaut. Deshalb darf sie auch keine Nahrung aufnehmen. Und die Produktion der Magensäure wird gehemmt durch ein Hormon, was von den Eiern ausgeschüttet wird und von den Babyfröschen später auch. Dafür hätte die Evolution einen einzigen riesengroßen Sprung machen müssen. Manche würden so etwas jedoch eher Schöpfung bezeichnen. Was wäre hier wahrscheinlicher, muss ich jeder selbst beantworten. Ein riesengroßer plötzlicher Sprung in der Natur, dessen Möglichkeit selbst der Begründer der Evolution als nicht möglich einstuft, oder aber ein intelligenter Schöpfer, der sich etwas dabei gedacht hat. Und da kommen wir auch zum Videosprung, noch einen kleinen Ausschnitt aus demselben Video, was ich euch am Anfang gezeigt habe. Genau, und mein fünfter Punkt ist eine Folgerung, was ich denke oder was man daraus folgern könnte. Und ich möchte nochmal wiederholen, was ist wissenschaftlich? Was bedeutet das? Wissenschaft ist alles, wo die Ergebnisse überall und jederzeit nachvollzogen werden können. Warum möchte man hierbei eine Ausnahme machen? Kann man die Makroevolution irgendwo laufend beobachten oder nachvollziehen? Es gibt viele einzelne Dinge, die so zusammengefügt wurden, dass sie sinnvoll klingen. Jedoch sind die Dinge meist nur Hypothesen, die unbewiesen sind vor allem noch. Für mich ist ganz klar geworden, dass die Evolution so unwahrscheinlich ist, dass man dafür wirklich Glauben braucht. Und zwar mehr als für die Schöpfung. Also es ist genauso wie was Werner Heisenberg einmal gesagt hat, was ich vor 2 Jahren in meiner Predigt mal gesagt habe. Wenn man aus dem Becher der Wissenschaft trinkt, führt dies zum Atheismus. Aber am Boden wartet Gott. Und je weiter ich gesucht habe, am Anfang war ich auch ein bisschen, ist das vielleicht doch richtig? Und am Ende war es mir ganz klar, es kann nur Gott gewesen sein. Wenn ihr euch wirklich ernsthaft damit beschäftigt, kommt man eigentlich zu keinem anderen Schluss. Und selbst Wissenschaftler haben Zweifel, selbst Evolutionswissenschaftler haben Zweifel. Und wissen, dass sie sich auf dünnem Eis befinden und geben das selbst zu. Zum Beispiel Charles Darwin wieder. Wenn sich die Arten in kleinen Schritten aus anderen Arten entwickelt haben, warum finden wir da nicht zahllose Exemplare der Übergangsformen in den Schichten der Erdkruste? Das hat er vor über 100 Jahren gesagt. Und wir haben immer noch keine gefunden. Man hat mal gesagt, zum Beispiel der Archaeopteryx, eine Übergangsform zwischen Reptil und Vogel soll es sein, aber es wurde schon bewiesen, dass es eine eigene Vogelart ist. Oder auch bei einem Menschen, ich weiß nicht, wie der hieß, gab einen Namen, was eine Übergangsform zwischen Affe und Mensch sein sollte. Aber der wurde schon als Fälschung bewiesen, dass es eine Fälschung war. Oder auch Professor Lipson, ein Physiker, hat gesagt, die einzig akzeptable Erklärung ist die Schöpfung. Ich weiß, dass das für Physiker wie in der Tat auch für mich ein Anathema bedeutet. Aber wir dürfen eine Theorie, die uns nicht gefällt, nicht verwerfen, wenn sie durch experimentelle Beweise gestützt wird. Oder auch Professor Alexander Oparin, ein Biochemiker, hat gesagt, die Evolutionstheorie steht ihrer größten Krise gegenüber, wenn es dazu kommt, den Ursprung des Lebens zu erklären. Der Grund dafür ist, dass organische Moleküle so komplex sind, dass ihre Bildung unmöglich als zufällig entstanden erklärt werden kann. Und Arthur Stanley Eddington, ein Astronom und Physiker, hat gesagt, die moderne Physik führt uns notwendig zu Gott hin, nicht von ihm fort. Keiner der Erfinder des Atheismus war Naturwissenschaftler. Alle waren sie sehr mittelmäßige Philosophen. Was mich auch überrascht hat, als ich das gelesen habe. Ich dachte, echt? Dann war ich noch mehr ermutigt, an Gott zu glauben. Ja, und mein zweiter Hauptpunkt, ist die Frage, ob es Evolution mit Gott gegeben haben könnte, was ja auch manche denken. Ich habe jetzt so ein paar Unterschiede aufgezählt, die es eigentlich sehr unrealistisch machen. Einmal sagt die Schöpfung, es gibt einen Plan. Alles wurde nach einem Plan erschaffen. Die Evolution sagt, alles ist durch Zufall entstanden. Wieder sagt die Schöpfung, Gott schuf jede Art selbst. 1. Mose 1, Vers 21. Und Gott schuf die großen Meerestiere und alle lebenden Wesen, die sich regen, von denen das Wasser wimmelt, nach ihrer Art. Dazu allerlei Vögel mit Flügeln nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Er hat nicht gesagt, dass er ein Tier erschaffen hat oder einen Einzeller erschaffen hat, der es dann weiterentwickelt hat. Und wiederum sagt die Schöpfung, ohne Gott gäbe es nichts. Ohne Gott gäbe es uns nicht, wenn er uns nicht erschaffen hätte. Und die Evolution sagt, man braucht keinen Gott zur Erschaffung der Welt, zur Entstehung der Welt. Genauso, wenn du eine Tonscherbe findest, ein Evolutionist, ein sehr naiver Evolutionist, würde jetzt sagen, dass vor Jahrmillionen Jahren irgendwie per Zufall der Ton mit Wasser vermischt wurde und dass irgendwie eine Schüssel draus geformt wurde, die dann irgendwann runtergefallen ist von irgendeinem Berg. Und ein Theist würde jetzt sagen, dass es vielleicht einfach einen schlauen Hersteller gab, der diese Schüssel irgendwann mal geformt hat, um vielleicht draus zu trinken oder draus zu essen, die ihm aber runtergefallen ist und kaputt gegangen ist. Oder mit der Zeit, wenn irgendwie in der Höhle das war, dass die Höhle zusammengefallen ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall hätte es eine andere Sicht gehabt von uns aus, von Christen aus und von Atheisten wieder genau das Gegenteil. Also es kommt wirklich darauf an, wie man Dinge wahrnimmt und was man daraus folgert. Das sind alles Folgerungen. Auch beim Christentum sind viele Dinge einfach Folgerungen, die aber komischerweise oft zusammenpassen. So. Und zu meinem dritten Hauptpunkt, Revolution with God, Revolution mit Gott, möchte ich sagen, dass ich sicher bin, dass es keine Makroevolution und auch keine Evolution mit Gott gab. Aber ich glaube, dass es möglich ist, eine Revolution mit Gott zu erleben. Jedoch ist jeder selbst für seine Entscheidung verantwortlich. Wenn das mit Gott und der Schöpfung jedoch stimmt, was wäre dann? Daher ist meine erste Frage, warum? Warum wäre so eine Revolution wichtig? Hat alles angefangen mit dem Paradies. In 1. Mose 1, Vers 1. Am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und in 1. Mose 1, Vers 26 hat er gesagt, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, was auf der Erde kriecht. Und er hat zwei Bäume geschaffen in diesem Paradies bei den Menschen, einmal den Baum des Lebens und einmal den Baum der Erkenntnis. Und er hat gesagt, dass sie nicht von diesem Baum essen sollen, wo wir zum Sündenfall kommen. Und wisst ihr, warum er das überhaupt gemacht hat? Er hätte ja auch einfach den Baum weglassen können, sodass nie jemand Sünde begangen haben könnte. Aber er hat es gemacht, weil er wollte, dass wir eine freie Wahl haben. Er hat uns was verboten, damit wir uns auch gegen ihn entscheiden können. Das ergibt nur Sinn, weil er will keine Roboter, er will niemanden zu etwas zwingen. Aber in 1. Mose 3, Vers 6 hat sie halt eben von der Frucht gegessen, Eva, und danach von dem Adam davon abgegeben. In 1. Mose 3, Vers 6 könnt ihr hier lesen. Ja. Und weil wir einen freien Willen haben, zwingt uns Gott auch nicht dazu, bei ihm zu bleiben. Und daher pflanzte er halt eben den Baum. Doch sie haben sich gegen ihn entschieden. Und nun waren wir getrennt von Gott. Die Sünde trennt uns von ihm. Den Tod bekommen alle, in denen Gott nicht lebt. Tod ist die Abwesenheit von Gott. Und Leben ist Gottes Anwesenheit. Und nun kommen wir auch zum dritten Punkt, weil Jesus war ja nicht blöd und Gott war nicht blöd. Und der wollte eben, dass auch andere Menschen die Chance bekommen. Vielleicht haben Adam und Eva sich nicht dafür entschieden, aber vielleicht willst du dich entscheiden dafür. Das hat er schon vorher gewusst und sich einen Plan ausgedacht, um uns eine zweite Chance zu geben. Und zwar Jesu Tod am Kreuz. Gott wollte uns eine zweite Chance geben, weil er uns ebenso liebt. Was auch in Johannes 3, Vers 16 steht. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Wir haben die freie Wahl. Wenn du dich für Gott entscheiden willst, dann kannst du Folgendes tun. In Römer 10, Vers 9 steht, denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Diese Möglichkeit werde ich am Ende meiner Predigt jedem geben, der es möchte. Und mein vierter Punkt ist, warum sollte man eine Revolution mit Gott eingehen? Weil es auch Sicherheit bedeutet. Denn wenn Evolution stimmt und du warst Christ, gut, dann ist es trotzdem, du hast ein schönes Leben gehabt und du bist halt dann tot. Wenn Schöpfung stimmt und du warst Christ, hast du nur gewonnen, weil dann hast du das ewige Leben. Wenn du aber nicht wirklich Christ warst und die Schöpfung hatte recht, dann hast du verloren. Also kann man als Christ nur gewinnen. Und hierzu möchte ich ein paar Erfahrungen mitteilen. Einmal durch den Matthias, der uns gleich was sagen wird. Und meine liebe Oma, die darf beide schon nach vorne kommen, dass sie mal erzählen, wie sie das so als Christ handhaben oder wie sie dazu kam. Und meine Frage an den Matthias war, warum glaubst du, dass es Gott gibt, der die Welt erschaffen hat? Und er ist Lehrer, also er ist kein dummer Mann.
Danke, dass du es so siehst, Grace. ja, stimmt schon. Also ja, ich glaube, es gibt einen Gott und ja, ich kenne aber auch die zwei Seiten von der Diskussion. Also ich bin mit 20 zum Glauben an Jesus gekommen und ich kenne halt die Zeit vorher. Weißt du, als Jugendlicher dachte ich, Evolution ist ein Fakt und ich dachte, es kann ja nicht anders sein. Und auch die Vorstellung, dass es dann Gott geben soll in diesem Universum, kam mir absurd vor, hoch 10. Jetzt muss ich sagen, nachdem Jesus mir begegnet ist mit 20 und mich so vom Straßenrand des Lebens aufgesammelt hat, ich weiß sicher, dass es einen Gott gibt. Und die Bibel ist für mich ein Fakt. Also da ist definitiv was passiert. Und was ist passiert? Und ja, wie gesagt, ich glaube nicht, dass ich komplett auf den Kopf gefallen bin. Weißt du, ich habe auch Abi gemacht. Trotz großer Faulheit habe ich ein ganz ordentliches Abi gemacht. Ich habe meine Klasse übersprungen auf dem Gymnasium. Ich habe auch, nachdem ich Christ geworden bin, jetzt nicht mein Gehirn irgendwie abgegeben oder so. Ich habe dann studiert, Mathe und Englisch, habe nie eine Prüfung wiederholen müssen, habe alles in Regelstudienzeit durchgeführt, bin jetzt Gymnasiallehrer seit einigen Jahren. Ja, ich kann schon logisches Argument nachvollziehen, okay? Ja, kann ich schon nachvollziehen. Gut, jetzt die Kurzzusammenfassung. Warum glaube ich doch, dass es einen Gott gibt und warum glaube ich doch, dass das Jahr mit Adam und Eva angefangen hat, tatsächlich? Dazu muss ich sagen, warum habe ich es erst nicht geglaubt? Und da hat die Grace ja eben schon ganz viel gesagt, weißt du, ich habe als Kind und als Jugendlicher nie ein Christsein erlebt, wo ich dachte, das kann eine Antwort sein. Weißt du, mein Vater sagte immer, ja, nach dem Tod ist Schluss und dann wird das Licht ausgemacht. Meine Mutter dachte so, ja, da gibt's irgendwas, aber genau was ist es dann auch nie geworden. Ich meine, wir sind einmal, vielleicht zweimal im Jahr in die Kirche gegangen und ich dachte halt, da kann keine Antwort sein. Das kann es nicht sein, das kann einfach nicht die Antwort sein. Und auch später dann habe ich halt gedacht, die Welt ist so beschissen, ehrlich, wenn ich so sagen darf, wo soll hier Gott sein? Weißt du, wo soll Gott sein? Im Grunde, die Wende kam dann so ein bisschen durch meine Schwester, die Christ geworden ist mit 15 und mir halt einfach so ein lebendiges Christsein vorgelebt hat halt. Und so in Diskussionen war ich im Grunde immer überlegen, deswegen war sie schlau und hat jetzt nicht groß diskutiert und eher für mich gebetet, unter Tränen 5 Jahre lang und halt mir ihr Christsein vorgelebt. Und so unterschwellig hat mich das schon beeindruckt dann halt. Und irgendwann war ich dann wirklich an dem Punkt, wo es dann auch, wo ich echt nicht anders sagen kann, Gott hat angefangen in meinem Herzen zu ziehen halt und hat mir gezeigt, dass er real ist. Und mit 20 war ich dann an dem Punkt, wo ich wusste, ey, mein Leben ist völlig sinnlos, ich weiß nicht, wo ich hingehe und ich brauche jemanden, der mich hier rausrettet. Und dann bin ich auf die Knie gegangen, habe zu Gott gebetet, ey, hilf mir, rette mich hier raus aus diesem Leben. Und so im Grunde, der Grund, warum ich heute glaube, nein, nicht Evolution, sondern Bibel, ist halt einfach das, was dann passiert ist. Weißt du, ich glaube, ja, Gott hat wirklich in mein Leben reingesprochen, hat mich da rausgezogen. Weißt du, dieses Loch, was immer da war in mir drin, was ich nie füllen konnte, hat er gefüllt, was für mich ein Riesenwunder war und es immer noch ist. Und von daher, warum ist für mich Evolution nicht mehr ein Fakt und warum ist die Bibel für mich ein Fakt? Weil Gott sich mir halt gezeigt hat. Ganz ehrlich, weißt du, ich hatte halt einfach vorher unvollständige Informationen. Ich dachte halt, ey, in diesem Universum ist kein Platz für Gott. Weißt du? Aber wenn er sich dir dann zeigt, dann weißt du es. Das sagt die Bibel halt auch, weißt du, ich überziehe meine 2 Minuten etwas. Gut. Die Bibel sagt halt, weißt du, der Heilige Geist gibt uns zum Geist halt Zeugnis, dass wir Kinder Gottes sind. Du weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass du weißt. Weißt du, mir können jetzt 100 Leute schlaue Argumente bringen. Ich hätte auf das eine oder andere was zu sagen, aber die Sache ist, es macht für mich keinen Unterschied, weil ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß. Es gibt ihn, er liebt mich. So, jetzt nochmal meine Kurzzusammenfassung der Quintessenz. Ey, ehrlich, ich habe schon auch ein paar logische Argumente zu bringen. Ich könnte jetzt auch was darum sagen, warum Evolution einfach hochgradig absurd ist für mich. Aber die Sache ist, ich weiß halt auch noch, wie es vorher war. Weißt du, mit 16, 17, 18 dachte ich halt auch, das ist so absurd. Weißt du, Gott kann es nicht geben. Von daher, ich weiß halt schon auch, wie sich jemand fühlt, der Gott nicht kennt. Und da muss ich halt sagen, die entscheidende Frage ist nicht Evolution oder nicht Evolution, sondern die entscheidende Frage ist doch, wenn es da einen Gott gibt, der Gott der Bibel ist, der Gott aller der Liebe ist, dann ist die Frage, möchtest du ihn kennenlernen? Das ist die entscheidende Frage. Weißt du, wenn du die Frage mit Nein beantwortest, wenn du halt sagst, nee, ich habe eigentlich keinen Bock, dass es da einen Gott gibt, dem ich Rechenschaft schuldig bin und der mich liebt und von dem ich dann aber auch ein Stück weit abhängig bin, dann ist ja klar, weißt du, das hat ja Konsequenzen und da musst du dich auch irgendwie rechtfertigen. Weißt du? Von daher, das ist die entscheidende Frage. Und ich möchte auch sagen jetzt an Leute, die keine Christen sind, ey, mir tut's sehr leid, wenn wir einfach keine glaubwürdigen Wegweiser sind auf Jesus hin. Für mich halt, mein Christsein hat den Anfang damit angefangen, dass meine Schwester mir glaubwürdig Christsein vorgelebt hat. Und es tut mir unendlich leid für jeden da draußen, der durch einfach ein schlechtes Vorbild von Christen weggehalten wird von Jesus. Das tut mir echt unendlich leid. Sorry dafür. Jeder, der nicht Christ ist. Und ansonsten, wie gesagt, die Frage ist nicht Evolution. Du wirst nicht durch schlaue Argumente ins Reich Gottes reinkommen, sondern stell dir einfach die Frage, wenn es diesen Gott gibt, bin ich dann bereit, mich darauf einzulassen, es wirklich herauszufinden? Und wenn es ihn gibt, will ich ihm dienen. Ja.
Und meine Frage an dich. Meine Frage an Sie war, warum ist für dich die beste Lösung Jesus und nicht irgendwas anderes, nicht irgendeine Religion? Oder?
Ja, also eins sage ich euch gleich, ich habe kein Abitur. Aber ich weiß, dass ich weiß, was ich weiß. Ja, ich habe die Erfahrung gemacht. Man kann das auch ohne Abitur machen. Natürlich besonders toll, wenn wir so kluge Leute haben, die Argumente gut erklären können. Also bei mir war das so, dass ich jahrzehntelang auf der Suche war nach einer Antwort. Und zwar, was passiert mit mir, wenn ich einmal sterbe? Wo komme ich hin? Wie sieht es dort aus? Nach welchen Kriterien werde ich dort gemessen? Was erwartet mich dort? Denn eins war mir von frühester Jugend an klar, dass es einen Gott gibt. Dass es mit dem Tod nicht alles aufhört. Das wusste ich so felsenfest und deshalb habe ich gesucht. Ich habe dann alle Stationen, die man so durchlaufen kann, durchlaufen. Bin dann zum Schluss im Okkultismus gelandet. Habe dort einige Antworten gekriegt, aber sie waren nicht schlüssig, weil sie sich immer irgendwo wieder mal widersprochen haben. Das heißt, die Suche ging weiter. Ich habe nicht aufgehört zu suchen. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ein befreundetes Ehepaar uns zu einem Gottesdienst nach Karlsruhe eingeladen hat. Ja, das habe ich natürlich, wir haben zugesagt, dass wir mitfahren. Dann habe ich es zweimal abgesagt, weil ich echt null Bock hatte, in einen Gottesdienst zu fahren, einen ganzen Sonntag dran zu geben. Das war mir einfach alles zu viel. Aber dann, das dritte Mal konnte ich nicht absagen, denke ich, jetzt musst du mit, keine Frage. Aber ich hatte 2 Wochen vorher eine schwere Verletzung erfahren im Hals-, Nacken-, Wirbelbereich. Und schwere Schmerzen, wirklich kein Arzt konnte mir helfen. Ich nahm also alle 2 Stunden schwere Tabletten ein, so starke Tabletten, die mir dann wieder 2 Stunden Luft gaben. Und so sind wir dann nach Karlsruhe gefahren. Und während der Fahrt habe ich natürlich meiner Freundin intensiv alle Symptome erklärt, die Krankheit und so weiter und so fort. Alles, was nur ging, 2 Stunden lang habe ich sie voll gelabert, damit sie ja weiß, was ich ihr für einen Gefallen tue, dass ich in so einer Situation mit nach Karlsruhe fahre. Das war mir wichtig, dass sie das begreift, dass ich es ihr zuliebe tue, ja. In Karlsruhe angekommen, sagte sie, komm, schnell, wir sind schon spät, Gott ist ins Raum gegangen. Ja, wir haben gerade noch 4 Plätze gekriegt, der Raum war übervoll schon. Und dann fing dort die Lobpreismusik an, wie auch hier bei uns. Und mit diesem ersten Ton fingen meine Schmerzen an. Ich hatte vergessen, nach 2 Stunden Fahrt diese Tabletten zu nehmen. Und ich schob Panik. Ich habe gedacht, was passiert jetzt hier mit dir? Aber ich hatte nicht lange nachzudenken, denn da ging ein Mann aufs Podium. Es war der Siegfried Müller, den kannte ich bis zu diesem Zeitpunkt überhaupt noch nicht. Und er sagte, ja, Gott hat mir gezeigt, hier ist jemand, der hat wie einen Schlag ins Knick gekriegt und hat die und die und die und die Symptome. Tja, und meine Freundin, ja, die stand neben mir und da die ja so gut aufgeklärt war über die Symptome, sagte, das bist ja du. Tja, was habe ich gesagt, das hätte ich ja überhaupt nicht verdient. Denn sofort kam mein katholisches Denken da in den Kopf und ich wusste ja, wenn Gott mich jetzt heilt, dann weiß er auch, dass ich ja gar nicht hierher wollte. Jedenfalls, Schmerzen waren in dem Moment, wo er die Aussage gemacht hat, sofort weg. Das ist auch noch, da könnte man noch Unterzeugnisse geben, aber das mache ich nicht, ich tue es nicht, Chris. Aber dann fing die Predigt an und ich hatte plötzlich viele Fragen. Ich war ganz aufgeregt, hoch aufgeregt. Ich denke, Gott hat dich geheilt, kein Schmerz und bla bla bla. Und dann hatte ich Fragen und dann hat Gott mit mir kommuniziert. Über die Predigt. Immer wenn ich eine Frage hatte, sagte der Siegfried Müller zum passenden Zeitpunkt mir die Antwort. Habe ich gedacht, guck hin. Und so ging das während dem ganzen Gottesdienst. Ich habe geweint, mir liefen die Tränen hier runter, weil ich mit jeder Frage, die beantwortet wurde, festgestellt habe, so kannst du vor Gott nicht bestehen. Keine Chance, jemals in diesen Himmel zu kommen. Ich war fix und fertig. Ich habe gedacht, wie kommst du dann zu diesem Gott? Ich will dich ja, Gott, aber wie komme ich dann zu dir? Was muss ich denn tun? Ich habe zwar viel Fantasie, aber das konnte ich mir nicht vorstellen. Und genau passend zu diesem Ding, sagte der Siegfried Müller, ja, wenn du ein Kind Gottes werden willst, dann kommst du jetzt vor, da bete mir und dann bist du ein Kind Gottes, dann verlässt du diesen Raum hier als erlöstes und neugeborenes Kind Gottes. Boah, das war doch schon wieder die Antwort. Ich war so schnell vor dieser Kanzel, ich war die Erste, die da stand. Und hinter mir kamen noch viele andere und wir haben dieses Gebet gesprochen, dass wir Jesus unser Leben übergeben. Und ich kann euch sagen, das war vor 28 Jahren. Und seitdem habe ich ein spannendes Leben. Ich erlebe Gott pur und live und er ist sehr wohl erfahrbar. Das möchte ich nur sagen. Es ist nicht so, da gibt es einen Gott weit weg. Er lebt in mir und ich kommuniziere mit ihm und er mit mir. Und Leute, was will man dann mehr? Eine Beziehung zu Gott zu haben, zu Jesus Christus, zu dem Papa im Himmel und zu dem Heiligen Geist, der in mir lebt. Das ist das Größte, was wir hier auf dieser Erde kriegen können. Ich kann es nur jedem empfehlen.
Evolutionisten würden jetzt sagen, was ein Zufall. Ist aber wirklich so. Ich habe in meiner Klasse mit einem Jungen gesprochen, habe ihm gesagt, was wäre, wenn jetzt ein Mensch von Krebs geheilt werden würde? Wenn jetzt geheilt werden würde von einer Krankheit. Dann hat er gesagt, wenn jemand von Krebs geheilt wird, dann glaube ich das. Habe ich gesagt, perfekt, ist schon passiert. Und er dann so, ja, ist ja eh nur Zufall. Aber dann sowas zu sagen. Also wenn man sowas sagt, dann soll man es auch ernst meinen. Ja. Und da habe ich auch gesagt, also sich selbst davon überzeugen, nö. Okay, gut, ich habe auch Dinge, wo ich sagen kann, dass ich echt Vorteile in der Schule habe zum Beispiel. Also ich merke, ich habe extrem viel Gunst bei Lehrern, wie es auch dieses Schuljahr. Zum Beispiel habe ich bei, ich glaube, 3, 4 verschiedenen Fächern stand ich zwischen 2 Noten und habe immer die bessere bekommen. Und in einem Fach, in Betriebswirtschaft, blabla, hätte ich 12 Punkte bekommen, also eine 2+. Aber er hat gesagt, weil so eine Präsentation, die wir immer machen mussten, war so gut, deswegen gibt er mir jetzt 13 Punkte. Das war auch so Dinge, wo ich denke, wow. Und ich komme mit den Lehrern super klar auch. Es gibt auch mal, wo ich mich ärgere, aber normalerweise komme ich mit denen super klar. Zum Beispiel ein Mädchen in meiner Klasse lästert einfach wirklich dauerhaft über die Lehrer, redet schlecht darüber und sagt, wenn jetzt ein Lehrer uns gesagt hat, das war nicht so toll, aber das war okay, sagt sie am Ende, der ist ja voll ausgerastet, der hat uns ja voll fertig gemacht. Und ich denke, hä? Der hat einfach nur gesagt, dass eine Sache schlecht war, aber der Rest war total gut. Also ich nehme das ganz anders wahr. Das finde ich halt wirklich krass und gut, weil ich dann auch nicht so Probleme habe in der Schule, darüber nachzudenken. Ja. Und mein zweiter Punkt bei Revolution with God ist, wie geht das? Als erstes gibt es das Übergabegebet, was man beten sollte, beten kann, wo man eben Jesu Opfer und Tod annimmt und zugibt, dass man glaubt, dass Gott für einen am Kreuz gestorben ist und wieder auferstanden ist, also Jesus. Und man bittet gleichzeitig um Vergebung seiner Sünden, die er einem sofort wegnimmt. Wenn du dafür um Vergebung bittest, die sind weg. Er schmeißt sie weg, so weit, dass du nie mehr dran kannst. Und dass du dann Gott einlädst. Oh, ja, stimmt. Dass du dann Gott einlädst, ihm dein Leben zu geben. Weil er nur das Beste für dich will. Genau. Und mein zweiter Punkt, was ganz wichtig ist, nach diesem Übergabegebet, wenn ihr das machen wollt, ist, mit Gott zu leben. Weil wenn ihr das einmal macht, was habt ihr davon? Wenn ihr damit nicht dauerhaft beständig mit Gott in Kontakt seid, bringt es nichts. Und zwar zum Beispiel durch Bibellesen, Predigten hören, an der Gemeinde gehen, beten und Gott dadurch besser kennenzulernen. Aber ihr müsst jetzt nicht irgendwie denken, oh Gott, was muss ich jetzt alles machen? Sondern ihr könnt einfach ganz ruhig mit einer Sache anfangen. Vielleicht 5 Minuten jeden Morgen mal kurz mit Gott reden oder 5 Minuten mal so ein paar Verse lesen. Ihr müsst euch da gar keinen Druck machen. Gott weiß, dass es nicht einfach ist, von einem auf einen Tag plötzlich so zu leben. Also, ja, der hat Verständnis dafür. Mein dritter Punkt ist eben, was mein Vater mal gesagt hat, Beständigkeit plus das Richtige ist gleich Erfolg. Also wenn ihr beständig seid in dem, was ihr tut, das Richtige zu tun, werdet ihr erfolgreich sein. Also nicht aufgeben, wenn ihr mal vergessen habt, Bibel zu lesen. Einfach weitermachen. Und Gott wird dich immer lieben und er wird dir immer wieder vergeben. Und er wird dir immer wieder eine neue Chance geben. Denn er ist gnädig. Gott liebt dich immer, aber nicht immer das, was du tust. Frage ihn, wenn du genau hinhörst, wird er dir antworten. Und zum Schluss, die Evolution ist eine Theorie, bei der man vieles anzweifeln kann, an die dann noch viele glauben. Ich denke, das liegt daran, dass es einfach die erste offizielle Theorie war, wo man Gott weglassen konnte. Also, alle, die keinen Bock auf Gott haben, brauchen ja eine Alternative. Und die hier ist sie. Viele wissenschaftlich nachweisbare Dinge in der Natur, Sahara, Erdrotation zum Beispiel, was ich euch gesagt habe, lassen daraus schließen, dass die Erde eben nicht Millionen Jahre alt sein kann, sondern eben Schöpfung sehr gut möglich ist. Und Evolution und Gott können nicht zusammenarbeiten. Also muss man sich entscheiden. Nur eine Sache kann man nehmen. Jeder muss seine Wahl treffen. Seid dabei nicht blind, sondern hinterfragt auch Dinge, die der Evolution, was viel zu selten getan wird. Beschäftigt euch ernsthaft mit beidem, bevor ihr einfach dem glaubt, was die meisten sagen. Damals bei der Sklaverei in Amerika haben auch alle gedacht, dass dunkelhäutige Menschen keine Menschen sind. Und sie lagen alle falsch. Nur weil die Mehrzahl etwas glaubt, ist es noch lange nicht die Wahrheit. Und dann ist mein dritter Punkt. Wann? Ich habe mal geguckt, so rein zufällig, der perfekte Tag, der ist der 28.2. Boah! Was für ein Zufall. Also alle, die es noch nicht haben, heute ist der perfekte Tag dafür. Und die perfekte Uhrzeit ist 11.43 Uhr. Perfekt, genau jetzt. Genau, das trifft sich ja super. Wie wär's denn, wenn wir das jetzt machen? Also jeder, der jetzt möchte, Ich will euch erstmal bitten, alle aufzustehen. Und jeder, der das machen möchte, was vielleicht meine Oma erlebt hat oder der Matthias erlebt hat, der das auch erleben möchte, der auch Jesus haben möchte und ja wirklich die sichere Seite haben möchte und nur gewinnen will, der kann mir jetzt ein Gebet nachsprechen. Ja, genau. Okay. Lieber Herr Jesus, ich danke dir, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Bitte vergib mir für alle meine Sünden. Ich will von jetzt an, dem 28.02.2016, genau jetzt, zu dir gehören. Ich danke dir, dass ich von jetzt an dein Kind bin, bis zu meinem letzten Atemzug und dann in Ewigkeit. Amen. Darf ich fragen, wer dieses Gebet zum ersten Mal gebetet hat? Er kann einfach kurz die Hand heben. Ihr müsst keine Angst haben, passiert gar nichts. Einfach nur kurz die Hand heben. Okay, jetzt alle, die sich gemeldet haben, können hier vorne rechts zu den lieben zwei, sag ich nicht zwei, zu euch zwei, zu Maria kommen. Und die wird kurz mit euch beten, wird euch ein Geschenk geben. Also einfach, damit ihr wisst, wie ihr richtig starten könnt als Christ. Also ihr müsst keine Angst haben, ihr könnt dann gleich einfach dahin gehen. Und die, die sich im Livestream jetzt vielleicht das nachgesprochen haben, die können mir zum Beispiel eine E-Mail schreiben oder dem Pastor am pastor@cclm.de. Ja, und jeder, der jetzt noch Fragen hat, kann mir eine E-Mail ebenfalls schreiben. Also, ich bin kein Wissenschaftler, ich bin kein Biologe, aber das, was ich rausgefunden habe, kann ich euch auch nochmal genauer erklären, wenn ihr noch Fragen habt. Und das war's.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben Sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben Sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden Sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.